Patiententagebuch. Anfang. Na schön, dann beginne ich mal damit, den ganzen Irrsinn aufzuschreiben, so wie Dr. Frobis es mir empfohlen hat. Obwohl ich bezweifle, dass es irgendeinen therapeutischen Nutzen haben wird, noch einmal dorthin zurückzukehren, wo die Angst wohnt, wenn auch nur gedanklich. Zurück in das Baumhaus etwa oder in das Klassenzimmer. Ach je, das Klassenzimmer. Verdammt. Egal, ich habe ja Zeit hier drin. Und vielleicht, wenn ich mich gut führe, wenn ich meinem Seelenklempner den schwachsinnigen Wunsch mit dem Erinnerungstagebuch erfülle, vielleicht darf ich dann ja wieder nach draußen, wenigstens für eine halbe Stunde. Nur in den Hof, mal wieder einen Baum sehen, einen beschissenen Vogel oder einfach nur das Tageslicht. Mann, Freigang. So wie damals in der Jugendpsychiatrie. Das wär's. Also gut, wo fange ich an? Vielleicht mit dem schönsten Tag meines Lebens, als der Teufel einem Seelenverwandten seine Haustür öffnete. Wieso nicht? Beginne ich mit dem Todestag meines Vaters, und ich meine den endgültigen, nicht den, an dem wir ihm das erste Mal das Leben nahmen, aber dazu später. Am Ende, seinem wirklichen Ende, starb Vitus Zambrowski so, wie er gelebt hatte, allein und qualvoll. Wobei allein sich natürlich nur auf die letzten Jahre bezieht, in denen er die meiste Zeit des Tages zornig auf seinen Fernseher gestarrt hatte, immer einen Fluch parat, sobald ein Schwarzer im Programm auftauchte, oder eine Nutte, die er in jeder geschminkten Frau vermutete. In den 90er Jahren, die Schattenzeit, wie ich sie nenne, hatten einige Menschen das Pech gehabt, mit ihm unter einem Dach leben zu müssen. Ich zum Beispiel. Nennen Sie mich Simon. Mein Bruder Mark und dann natürlich unsere liebe Mutter, deren Schicksal ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen würde. Dabei traf sie doch keine Schuld an allem, was geschehen war. Oder doch? Nein, ich denke, Schuld war der See. Auch wenn sich das jetzt lächerlich anhören mag, aber Sie werden wissen, was ich meine, sobald ich Ihnen von dem Tag erzähle, an dem das Mädchen fast ertrunken wäre, wenn mein Vater es nicht gerettet hätte. Ja, Papa war nicht immer nur böse, ganz im Gegenteil. Er hatte auch liebenswerte Seiten, eine sanfte, humorvolle und großzügige Ader, jedenfalls bevor er den Kontakt hatte, wie Stotterpeter es in unserer Gegenwart genannt hatte, kurz bevor man ihn im Einkaufswagen die Brücke herunterstürzte. Mein Vater hatte Kontakt, und dieser Kontakt veränderte sein Wesen, tötete alles Liebenswerte an und um ihn herum ab, bis ihm am Ende nur noch die Glotze blieb, die nach unserem Auszug aus dem Elternhaus in Wendisch-Rietz zu seinem Familienersatz wurde, nur dass er auf sie nicht ganz so oft einprügelte wie auf uns. Auch an dem Tag, als der Tod ihn endlich fand, hatte Vitus zuvor stundenlang stur auf die Mattscheibe geglotzt, die Zigarette einer Billigmarke aus dem Supermarkt im Mund, die Zähne so gelb wie seine verpilzten Zehennägel, erstickt, qualvoll. An einem verdammten Stück Toastbrot, kann man das fassen? Der alte Idiot hatte zu viel auf einmal reingestopft, es runtergeschluckt und den Brei in die falsche Röhre bekommen. Das Begräbnis, zu dem ich gegangen war, einfach weil ich sicher gehen wollte, dass der alte Bastard nicht wieder aufsteht, so wie zuvor, war kurz und schmerzlos. Mein Vater hatte keine Freunde, nur eine vom Staat bezahlte Pflegerin und einen Gerichtsvollzieher, der hin und wieder bei ihm vorbeisah, ob es nicht doch noch irgendetwas gab, das er pfänden konnte. Beide ließen sich natürlich nicht blicken, als Vitus zu den Würmern gesenkt wurde, und so war ich der Einzige, der den Lügen des Pfarrers zuhören durfte, aller, wir haben ein treues Gemeindemitglied verloren, er war ein liebender Vater, an dieser Stelle hätte ich mich beinahe auf den Sarg übergeben, und jetzt kommt die beste Plattitüde aus dem Handbuch Trauerreden für Dummies, er ist viel zu früh von uns gegangen. So ein Quatsch. Zu spät war's. Viel zu spät. Meister Tod hätte mal den Finger aus dem Po nehmen und sehr viel eher bei uns vorbeischauen können, mindestens 20 Jahre früher etwa, als ich 13 und Mark ein Jahr älter gewesen war. Kinder, die nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubten, wohl aber an den Seelenspiegel am Grunde des Storkower Sees, der damals in der schlimmen Zeit am Ende die einzige Hoffnung war, die wir Brüder noch hatten. Natürlich weiß ich, dass mir die Geschichte hier niemand abkaufen wird. Ich kann Sie verstehen. Ehrlich. Würden Sie akzeptieren, dass ich Ihnen hier die Wahrheit erzähle, müssten Sie auch akzeptieren, dass es das Böse gibt und dass das Böse am Ende immer überlebt, wie eine Kakerlake nach dem Atomkrieg. Aber ich schweife ab. Kommen wir zurück zur eigentlichen Geschichte. Springen wir in die Vergangenheit, zum 2. Juli 1993. Der letzte Tag, bevor ein Bluthund namens Terror Witterung aufnahm, die Nase fest auf den Boden gepresst, einer unsichtbaren Spur folgend, den ganzen Weg von der Hölle bis direkt zu uns nach Hause. Sonnenblumen, soweit das Auge reichte. Das Feld, das sich von der Landstraße bis zum Wald zog, war ein gewaltiges, braun-gelbes Blumenmeer. Meine Mutter drehte sich von dem Vordersitz zu uns nach hinten, eine Hand, wie immer beim Autofahren, auf Papas Oberschenkel abgelegt und lächelte ihren Jungs zu. Sie schien noch immer unendlich müde, obwohl sie eine Weile lang geschlummert hatte, den aschblonden Kopf an die summende Seitenscheibe des VW-Busses gelehnt, der uns in eine neue Zukunft fahren sollte. Der Umzug hatte sie völlig erschöpft, auch wenn es nicht so viel zu schleppen gegeben hatte. Mamas Müdigkeit kam nicht allein von der körperlichen Anstrengung, auch nicht von den 30 Grad im Schatten, die den Asphalt vor uns zum Flimmern brachten. Sie hatte eine andere Ursache. Das spürte ich selbst mit meinen 13 Jahren schon sehr genau. Kinder haben vielleicht nicht immer die richtigen Worte, aber oft gute Antennen, Gefühlsantennen, die manchmal sehr viel besser geeicht sind als die der Erwachsenen. Und meine Antenne sagte mir, dass Mama Angst hatte. Womöglich hatte sie selbst noch gar nicht bemerkt, dass sie von einer unsichtbaren, grauen Wolke namens Vorahnung umhüllt war, die dafür sorgte, dass die Welt vor ihren Augen etwas weniger hell und farbenfroh erschien. Rückblickend weiß ich, sie war die Einzige, die gewusst hatte, dass wir nicht nur einen Fehler machten, als wir nach draußen in die Ödnis zogen, sondern dass auf uns sehr viel Schlimmeres wartete als lediglich abgeschiedene Langeweile. Und dass Papa den Teufel zum Kichern gebracht hatte, als er uns am Familientisch eröffnete, wir könnten in Brandenburg einen Neuanfang wagen. Dem Pech, das ihn und damit unsere gesamte Familie in Berlin verfolgt hatte, hier im Landkreis Oder-Spree entkommen. »Sind wir schon da?« stellte Mark eine Frage, die so klischeehaft war, dass sie damit Kinder-T-Shirts bedruckten, nur dass mein Bruder schon seit 9 Jahren nicht mehr 5 war. Früher als ich hatte er bemerkt, dass Papa den Blinker gesetzt hatte und nach rechts auf einen Parkplatz einbog, der zu einer kleinen Laden- und Restaurantzeile an der Landstraße gehörte. Wir hielten unter dem Vordach eines Geschäfts mit milchigem Schaufenster und einem Schild darüber, auf dem der Schriftzug »Kurz kleiner Kiosk« abblätterte. »Noch jemand Durst?« fragte er, und bevor Mama mit dem Hinweis auf unsere knappe Haushaltskasse protestieren konnte, gaben wir Jungs schon unsere Bestellung auf. »Logisch, und ein Eis!« Ich stieg aus in die drückende Schwüle, die sich heute Abend sicher wieder in einem Gewitter entladen würde, so wie sie es immer tat. »Kommt sonst noch jemand mit?« wollte Papa von Mark und Mama wissen, doch die hatten beschlossen, ihren Platz im Schatten unter dem Vordach besser nicht aufzugeben, also betraten wir den Laden alleine. Eine Glocke schellte beim Öffnen der Tür, und einen Schritt später standen wir in der Vergangenheit. Das Geschäft wirkte auf mich wie aus einer TV-Doku über die Mangelversorgung in sozialistischen Staaten, die wir uns einmal im Sozialkundeunterricht hatten ansehen müssen. Links von uns stand ein weiß laminiertes, halbleeres Spanholzregal, dessen Vorrat sich auf eine Handvoll Konservendosen, mehrere Pfund Mehl, einige Batterien und 2 Zehnerpacke Taschentücher beschränkte. Direkt gegenüber, an der rechten Wandseite, im offenen Kühlregal, sah es nicht viel besser aus. Etwas Milch, Butter, einige Capri-Sonnen, Mineralwasser, ein Karton mit Eis am Stiel, einer Sorte, die ich noch nie gesehen hatte, und, zu meiner Verblüffung, ein halber Schinken. Die Kühlflüssigkeit orgelte so laut durch die Kapillaren des betagten Geräts, dass ich mich fragte, wie es der Mann hinter dem empfangsartigen Metalltresen den ganzen Tag in dieser nervtötenden Geräuschkulisse aushielt. »Einen schönen guten Tag!« Mein Vater lächelte ihn an. »Hm«, bekam er als Antwort. Der Ladeninhaber, vermutlich Kurt persönlich, war ein ebenso großer wie dünner Mann mit dem glattesten Gesicht, das ich je bei einem Erwachsenen gesehen hatte. Er trug eine ergraute Kurzhaarfrisur, buschige Augenbrauen klebten wie Moosstreifen auf der vorgewölbten Stirn und Haarbüschel mit der Farbe und Konsistenz von Teppichflusen platzten ihm aus Ohren und Nase. Doch Falten? Bartwuchs? Fehlanzeige. »Wir kommen aus Berlin und könnten den Scharmützelsee leersaufen«, sagte mein Vater, immer noch lächelnd. »Sind Sie auf der Durchreise?« »Nein, wir bleiben hier.« »Aha.« Er senkte seinen Kopf aufs Kinn und riss dabei die Augen auf, als müsse er über den Rand einer imaginären Brille schauen. »In Wendisch?« »Ja.« »Die Ferienhäuser am Hafen?« Mein Vater schüttelte den Kopf. »Nein, wir lassen uns hier auf Dauer nieder, am Mooreck. Kennen Sie das Waldhaus mit den bunten Fenstern?« Der Mann blinzelte. »Was wollen Sie denn da?« »Das Haus hat früher mal meinem Vater gehört. Er ist hier aufgewachsen und ich will wieder...« »Ach, Sie sind also der Heimwerker, der Sohn vom alten Zambrowski.« Mein Vater nickte. »Na, Sie haben ja Mut.«